kao da dem Luka će alfom klar. Wäre es ihm klar, hätte er so ein Kapitel auch geschrieben, ja, verspricht auch so ein Kapitel und sagt, diese sozusagen Umwertung der Zeit braucht eine spezielle Untersuchung. Und es muss noch bewiesen werden, dass Dostojewski das tatsächlich tut, also tatsächlich durchführt, eine solche Umwertung. Allerdings sagt er, das sprengt dann den Rahmen dieses Buches. Und also ich glaube, er hat so eine Intuition, dass das klappt, wenn man das wirklich macht. Aber er macht das nicht. Und deswegen ist es Ausdruck einer Hoffnung und nicht eine Analyse. Und die Hoffnung ist eben die, dass diese alles zerstörende Zeit gleichzeitig als eine alles rettende, weil verinnerlicht dargestellt werden kann. Ich glaube, ich verstehe, was er meint. Ja, zumindest ausgehend aus dem Buch von Bakhtin kann man es vielleicht vermuten. Er würde es wahrscheinlich anders machen als Bakhtin. Aber ich kann mir schon vorstellen, irgendwie, was er meint. Ja, sonst, wenn man ein bisschen... Es ist so, dass die Helden von Dostojewski, zumindest kann man so Dostojewski lesen. Man kann Dostojewski auch anders lesen, man kann Dostojewski so lesen. Dass die Helden des Dostojewski niemals sich festlegen. Dass sie niemals, wie Dostojewski selbst sagen würde, auf einem Standpunkt stehen. Sondern für sie ist alles immer offen, alles immer zu jeder Zeit möglich. Nicht in dem Sinne, dass sie etwa zynisch sind, das auch nicht, interessanterweise. Ja. Es ist nicht so, dass sie zum Beispiel zynisch sagen würden, alle Meinungen, alle Positionen, alle Ideologien sind gleich und wir sind über diese erhoben. Das würde Dostojewski auch als eine bestimmte Geistesverfassung, die noch partiell ist, charakterisieren und dann wahrscheinlich wieder verwerfen. Ja? Aber diese zum Beispiel auch, diese Geisteshaltung, die ist für sie zugänglich. Ja, sie ist für sie zugänglich. Das heißt, sie kennen sie. Ja, sie kennen Menschenhass gleichzeitig. Sie kennen aber Menschenliebe auch. Ja. Sie kennen das und sie kennen jenes. Das bildet aber keine Geschichte. Und das ist interessant. Ich denke, das ist das, was er meint. Sehen Sie, wenn man Education Sentimental liest, ja, also von Flaubert, wenn man Tolstoi liest, dann jede Geschichte präsentiert sich als eine Abfolge bestimmter Etappen, die so beschrieben werden, dass der Held sozusagen zunächst einmal in einer Geistesverfassung war und das aus einem oder anderen Grund in eine andere übergegangen ist. Dass er zum Beispiel verliebt war und dann hat die Liebe nie empfunden. Oder er war immer der Welt fremd und ist dann in die Welt gegangen. Oder er war innerhalb in der Welt und ist herausgegangen. Ja, so ist das weiter. Er war getäuscht und dann wieder enttäuscht. Ja? So allgemeine Figur. Ja? Täuschung und Enttäuschung. Und die Geisteshaltungen, die zu dieser Enttäuschung führen, und die Geisteshaltungen zu dieser Enttäuschung, aus dieser Enttäuschung herausführen, ja? Die Enttäuschung, die sind unterschiedlich. Aber die Figur bleibt und die Abfolge bleibt. Dostojewski ist überhaupt nicht davon. Ja, wenn man die Romane liest, man sieht, dass alle diese Geisteshaltungen für die Helden Optionen sind. Und zwar interessanterweise nicht die Optionen, die sie selbst verwalten, sondern der Held geht auf die Straße und erfüllt, er liebt die ganze Menschheit. Ja? Und ist total erfüllt von der Einheit mit der Welt. dann sieht er alte Frau und denkt, soll ich dieser alte Frau etwa Geld geben? Ja, ich muss sie doch lieben. Und dann sieht es, ja, diese stinkende, unangenehme alte Frau. Und alle Menschen sind doch stinkend, unangenehm, so furchtbar. Zunächst und dann fordern sie etwas ständig von dir, auch vielleicht stumm, dass sie einfach so stehen. Das ist doch unglaublich, dieser Druck. Also lieber muss man diese Frau erschlagen. Ich denke, es besser wäre, diese Flagge zu erschlagen. Ja. Dann geht er weiter und denkt, ja, aber da ist der Baum und dieser Baum blüht. Nein, nicht doch. Das Leben ist schön und es ist gut, mit der Welt in Einheit zu sein. Das heißt, diese Haltungen sind alle da, aber sind weder psychologisch noch narrativ noch geistesgeschichtlich einzuordnen. Sie tauchen und verschwinden in einer antihistorischen, ahistorischen Reihenfolge. Sie erinnern vielleicht an diese Theorie, an die gedianische Theorie von Gespenstern. Ja, sozusagen sie erscheinen und verschwinden, ohne dass man diese Erscheinen und Verschwinden kontrollieren kann und ohne dass man daraus eine Geschichte machen kann, eine Abfolge der sinnvollen Handlungen, Täuschungen und Enttäuschungen. Ja. Der ganze Roman sieht so etwa wie ein, ich weiß nicht, Videospiel oder so. Ja. Es gibt so viele Handlungen, es gibt so viele Grundhaltungen, es gibt so viele Optionen, aber der Übergang von einer zu anderen ist eher zufällig, ist eher unkontrollierbar. Und in dieser Situation, das heißt gerade dort, wo die Geschichte wegfällt, ja, wo die Möglichkeit des Erzählens überhaupt nicht mehr vorhanden ist, gerade in dem Augenblick beginnt die Zeit eine unheimlich große Rolle zu spielen. Ich würde also wenn ich sozusagen anstelle von Lukács diesen Kapitel dann nicht geschrieben habe, deswegen ist es ein reiner Invention schreiben würde, aber ausgehend aus seinem Ansatz. Ich würde sagen, an dem Moment, an dem dieser absolute Zufall herrscht, die einzige Möglichkeit, diesem Zufall irgendwelche Bedeutung, irgendwelche Verankerung zu verleihen, ist die Zeitangabe. Ja, dass ich sage, zu dieser Zeit bin ich in diesem Zustand. Und vielleicht noch in 1000 Jahren bin ich zu diesem Zustand. Es wird sich nicht ändern. Ja. Es wird nichts ändern, außer dass ich tot bin. Aber das ändert auch nichts. Und das wäre so ein mögliches Modell. Ja. Das heißt, eine gewisse Figur, der Sieg der Zeit über die Geschichte, ja, der Sieg der Zeit über die Möglichkeit ihrer Erzählbarkeit. Und das ist eine noch radikalere Haltung, als sicherlich von etwa Heidegger. Weil Heidegger auch erzählt eine Geschichte des Sieges der Zeit über die Geschichtlichkeit. Über ihre eigene Geschichtlichkeit. Aber diese Geschichte ist immer noch eine Geschichte, wie die Zeit vergessen worden ist und dann noch mehr vergessen und dann noch mehr vergessen und dann noch mehr vergessen und dann überhaupt vergessen und dann irgendwann, wo sie gar vergessen war und schon nichts geblieben ist, kommt ja Heidegger und erinnert sich Zeit. Und siehe da, die Zeit siegt, weil sozusagen aus einer absoluten Niederlage gibt es nur einen Weg zur absoluten Sieg. Ja. Also diese Geschichte, die eine sehr traditionelle Geschichte ist, eine Heldengeschichte. Diese Geschichte wird nach wie vor erzählt. Und Dostojewski erzählt tatsächlich keine Geschichte. Alle Analysen der narrativen Strukturen bei Dostojewski zeigen, und auch professionelle, dass es keine gibt. Bei ihm gibt es keine narrative Struktur. Da gibt es ein unmotivierter Übergang von einer Situation zu anderen. Interessanterweise hat er auch seine Romane, das ist so eine zynische Betrachtung sicherlich zu dieser Angelegenheit. Aber er war ein Spieler, das heißt jemand, der wusste, was ein Zufall ist. Und er verspielte alles, was er hatte, immer. Und spielte dann weiter. Also er brauchte ständig sehr viel Geld, ja, um das zu verspielen. Also er wusste, was das Geld ist. Und er wusste, dass man das sehr schnell machen soll. Und deswegen alles, was er geschrieben hat, hat er verwertet. Das heißt, er hat keine kontinuierlichen Romane geschrieben, sondern er hat so ein Stück geschrieben und in einer Zeitung oder Zeitschrift publiziert, noch in einer, noch in einer. Alles, was er geschrieben hat, alle diese riesigen Romane, sind sozusagen zunächst einmal entstanden an kleinen Zeitungs- oder Zeitschriftartikel oder Fragmente. Wurde dann bezahlt. Und an dem Augenblick, an dem das Buch schon fertig war, hat er nichts mehr dafür bekommen, hat er immer geklappt. Weil das war schon alles aufgebracht, ja, das ganze Geld war schon verspielt. Ja. Bis dahin. Man musste also sofort das nächste Buch schreiben. Man hat die ganze Zeit geschrieben, weil er die ganze Zeit Geld gebraucht hat. Und niemals von seinen Büchern lesen konnte. Und das führte auch dazu, ja, und dann sehen Sie, er hat das geschrieben, dann hat das Geld verspielt. Da war eine Fußballstimmung, musste noch ein Stück schreiben. Das heißt, da war immer dieser Bruch. Und er hat immer sozusagen sich versetzen müssen in die gleiche Situation. Und alle, die verfolgen jetzt, das macht Nabokov, hat eine exemplarische Studie gemacht. Er verwechselt absolut alles. Ja. Die Namen, die Farben, die Dame, die irgendwann Brünette war, ist plötzlich Blondine oder 10 Jahre älter. Und sie hat eine Tante, dann hat sie einen Onkel und also alles durcheinander. Und da er das wusste, hat er darauf verzichtet. Er hat zunächst einmal hat Fehler gemacht, zum Beispiel Wohnungen zu beschreiben, wo seine Helden gewohnt, also links Stuhl und rechts Tisch. Und dann macht er diese Fehler nie, weil dann im nächsten Schritt war rechts, also war alles wieder umgekehrt. Und wenn man Dämonen liest, und Dämonen des Lebensraman von Lukas, ja, verweist ständig auf Dämonen von Name. Es gibt so klassische Arbeiten über Dämonen, also Beschreibungsvermeidungsstrategie, ja, das sind Dämonen überhaupt nichts beschreiben, gibt es keine Angabe, wie hier irgendjemand aussehen, wie die Möbel aussehen, also diese Beschreibungsebene ist einfach strikt einfach weg. Ja. Es gibt nur Gespräche, Angaben. Das eine Haus, anderes Haus, aber sie werden nie wirklich beschrieben. Und das ist diese Anspannung und diese Brüchigkeit und dieser ständige Sprung und diese ständige Rückkehr, das ist das, was eben eine spielerische, nicht eine historische, sondern eine spielerische, aleatorische Zeit beschreibt. Übrigens, Dostoevsky war deswegen sehr, sehr missverstanden von französischen Surrealisten. Er war viel besser verstanden von Lukács, der später Autor. Wenn man André Gide auf der einen Seite liest, auf der anderen Seite Breton, die alle Leser von Dostoevsky waren, die haben das immer beschrieben als eine sprunghafte Seele. Dass die russische Seele hat keine westliche Disziplin. Ja, das war so Hauptidee, das heißt André Gide. Und die Russen sind sozusagen als Naturmenschen zu einer konsequenten Durchführung eines Gedankens generell nicht fähig. Sie springen ständig von einem Zustand in den anderen, von einem Gedanken zum anderen. Und das ist ein Urzustand der Seele. Ja, und sozusagen der Surrealismus muss zurückkommen zu diesem Urzustand, also vor der Disziplinierung der Seele, durch die Institutionen, durch die Schule und so weiter. Sicherlich geht es nicht darum, dass die Seele, spezifisch die russische Seele, so ist, weder die russische Seele noch die Seele als solche ist so, sondern das Narrativ ist so, nicht die Seele springt, sondern das Narrativ springt. Es ist fast wie eine ständige Durchspiele und narrative Optionen, ja, die da stattfinden, die mit der Psyche der einzelnen Helden überhaupt nichts zu tun hat.
Raskolnikow in einem Kapitel noch, oder es wird in einem Kapitel noch mal darauf eingegangen, dass er einen Zeitungsartikel geschrieben hat, der ihm dann im Nachhinein als Rechtfertigung dient. Das ist mir also da eingefallen. Den schreibt er zu einer Zeit, wo er noch sehr bewusst ist, noch fleißig Jura studiert. Und dann passiert also dieser allmähliche Verfall und auf den Gedanken, diese Bucherin zu töten, kommt er ja nicht selbst ursprünglich, sondern er hört, wie jemand in einer Gaststätte davon spricht. Es wird von außen herangetragen und da sehe ich irgendwie schon so einen zeitlichen Ablauf, so dieses klare Bewusstsein, wo er noch auf Seiten der Staatsmacht steht, wo er wirklich im Jurastudium bemüht ist, Teil des Systems irgendwie zu werden und dann von Abstand nimmt. Und zwar ganz radikal, was dann mit dem Mord endet.
Naja, das ist wahrscheinlich eine Auffassung dessen, was der russische Student war. Die russischen Studenten überhaupt haben tatsächlich nie, wie die Deutschen zunehmend auch, denke ich, in unserer Zeit, generell nie dazu studiert, um irgendwelche Berufe auszuüben. Ja, das war überhaupt nicht der Grund. Das heißt, wenn man Jura studiert hat, das bedeutete nichts Besonderes. Ja. Ich meine, das waren so Kinder einer bestimmten Klasse, die schon versorgt waren irgendwie. Es war eine sehr ausgeprägte Klassengesellschaft. Sie hatten meistens vielleicht ein kleines Kapital. Ja. Raskolnikow hat es auch, ja, aber es ist zu klein. Hat eine, bezieht seine Rente, er könnte sein ganzes Leben davon leben. Und er will studieren im Grunde, um sozusagen auf dem Laufenden zu sein. Ja. Die Russen in der Zeit, wie auch, wie gesagt, deutsche Studenten, glaube ich, wenn man die mit amerikanischen Vergleich auch geht ein bisschen in diese Richtung, sie wollen sozusagen wie Dostoevsky sagt, so in der Provinz weiß man nicht, was so in Paris gedacht wird. Ja. Man fühlt sich irgendwie so nicht auf der Höhe der Zeit, nicht up to date. Also fährt man, nimmt man ein bisschen Geld, fährt man nach Petersburg, damals war es Petersburg, und dann erfährt man, meistens von der anderen Stunde, ja, nicht von der Professorin, zur Vorlesung ist man gar nicht gekommen, sondern so in Kneipen bei Studenten, was man so denkt, ja, wenn man August Comte liest oder denkt, dass man alle abschlachten soll, eben so wie er beschreibt, ja. Also man muss die Menschheit retten, das ist eine mögliche Gedanke, das denkt man in Paris, aber dann hört man, in Paris denkt man, man muss alle umbringen, ja, was ist das da? Ah ja, gut, dann vielleicht ist es jetzt mehr up to date, ja, so in der Richtung. Und so lebt man von Gerüchten, verschiedenen Gerüchten. Und ich denke, dass im Grunde, es ist ein gutes Beispiel in Raskolnikow, weil da geht noch ein bisschen tiefer. Es ist ein Vorwand oder eine Möglichkeit, das ein bisschen noch tiefer zu gehen. Weil man fragt sich, wie funktioniert der Held, also die Heldengeschichte nach dem Ende der Geschichte. Durch ein bestimmtes Missverständnis. Und Raskolnikow ist dieses Missverständnis, weil er ist von Napoleon beeindruckt. Und wie für Marx und für Hegel. Ja. Und Dostoevsky war doch Hegelianer. Ja, in seiner Jugend war er in links-hegelianischen Kreisen ein Mitglied der linkshegelianischen Gruppen in Russland und kannte das ganz gut. Ja. Also der Ausgangspunkt war eben Napoleon. Ja, das heißt jemand, der moderne Held, der die Geschicke der Welt und eigene Geschichte in seine Hand nimmt und souverän über sein Schicksal entscheidet. Ja. Und was er beschreibt, ist im Grunde post-hegelianische, schon nach der Aneignung von Hegel, Parodie auf diese Figur. Das ist eben Heldentum, das zu verbrechen wird. Weil was Was denkt, wie funktioniert das? Das funktioniert genauso, wie hier beschrieben habe. Raskolnikow sozusagen ein armer, schlecht gebildeter, ziemlich ungeschickter Junge, ja, also gehobene Mittelklasse, aber mittellos, liest über Napoleon und zieht daraus seine Schlüsse. Ja. Er will wie ein Napoleon werden. Jetzt, wie ein typischer Mensch des postgeschichtlichen Zeitalters, fragt er sich, habe ich genug Geld, um Napoleon zu werden? Er denkt sofort in diese Kategorie. Das heißt, er denkt nicht in Kategorien eines Actus Purus sozusagen, nicht in Kategorien Meditation, sondern in Kategorien, jetzt muss ich Kapital bekommen. Also ich habe zu wenig Kapital, um meine Träume, Napoleon zu werden, durchzusetzen. Also er beginnt damit, dass er eine Nachbarin erschlägt und ihr dieses Geld klaut. Ja? Dann aber weiß er nicht, was mit diesem Geld anzufangen ist. Er wusste das von Anfang an nicht. Ja? Oder wusste das dann später nicht. Weil er wusste von Anfang an nicht, wie man... Er wusste, dass es so eine Korrelation geben muss in unserer Zeit. Denn man muss sozusagen Heldentum finanzieren. Die Zeit, wo der Heldentum nicht finanziert wird, ist vorbei. Man muss ein Budget schreiben, wenn das Held... Das Heldentum beginnt mit der Budgetierung. Und er will diese Budgetierung und kriegt diese Budgetierung, aber er weiß nicht, worin dann das Heldentum dann weiter bestehen soll. Und im Grunde bleibt er bei diesem Problem stehen und kollabiert an diesem Problem. Und dieser Artikel von ihm, also dieser Aufsatz, ist gerade etwas, was der untersuchende Richter, ja, ihm sozusagen zu Vorwurf macht. Ja. Er fragt sich wirklich, sozusagen, wie steht mit dieser Korrelation? Im Grunde, er fragt ihn nicht, ob er das Verbrechen begangen hat oder nicht. Das ist beiden klar. Aus allgemeinen Gründen. Nicht weil der in Russland sind wir alle Helden von Dostoevsky, sagen wir Detektiv, ja, interessiert sich überhaupt nicht für die Fakten. Ja, wenn Sie sich erinnern, er versucht ihn nicht zu überführen. Ja. Ihn interessiert sogar nicht, ob er das wirklich tatsächlich gemacht hat. Ja. Ihn interessiert eher den Text. Ja, und er fragt ihn, was hat er damit gemeint? Also, wie soll es gehen? Und er beginnt darüber nachzudenken und denkt darüber nach und darüber nach und darüber nach und darüber nach. Und dann im Endeffekt, er weiß das nicht und gesteht. Also er fällt in dieser Kluft zwischen der Tat auf der einen Seite und seinen materiellen, objektiven, sozialen, politischen, finanziellen Bedingungen auf der anderen Seite. Es gibt keine gesellschaftlich, historisch etablierte Verbindung mehr. Und er ist unfähig, diese Verbindung individuell herzustellen. Wir haben mit Budgetierung, ich habe mit einer Kuratorin gesprochen vor kurzem. Und sie hat gesagt, ja, Medientheorie, alle sprechen nur mit der Medientheorie. Aber das entspricht nicht meiner Erfahrung. Weil die Künstler, wenn sie zu mir kommen, eine Ausstellung zu machen, sie fragen nach dem Budget. Und sagen, welche Medien benutzen, hängt davon ab, wie viel Geld wir kriegen. Und da ist schon... scheint ja sozusagen die Frage nach dem Medium oder einer Zweitrang zu sein. Ja. Weil sie ist schon sekundär in Bezug auf die Finanzierung. Und so ist das ja. Plötzlich stellt sich heraus, dass wenn man zunächst einmal die Finanzierung beantragt, dann vergisst man oder strukturell weiß man nicht wozu. Und der Weg ist schon verloren. Und ist nicht mehr nachholbar. Ja, man erinnert sich nicht mehr daran. Ja. Man sozusagen, man kapituliert am Ende des Romans. Gibt es ja noch Fragen oder Überlegungen zu
es gibt. Aber diese posthistorische Zeit hat doch eigentlich gar keine Richtung mehr, denn nur die geschichtliche Zeit hat die Richtung. So nach vorne oder wohin auch immer. Und wie kann man etwas in dieser nicht-historischen Zeit datieren, wenn die gar keine Richtung mehr hat? Also wie kann man in Zukunft von Gegenwart und Vergangenheit überhaupt unterscheiden?
Naja. Also Lukas würde sagen, die Zeit als vorwärts, als die vorwärts bewegende Zeit macht sie machbar, bemerkbar und hinterlässt Spuren nur auf dem Körper und nicht auf dem Geist. Ja, es gibt eine Geschichte des Körpers, die Körper werden älter, wie gesagt, kranker, gebrechlicher. Und diese sozusagen, diese Entwicklung des Körpers zum Zerfall ist sozusagen markiert die bewegende Zeit. Und die bewegende Zeit bildet sich in diesem kontinuierlichen Zerfall des Körpers ab. Aber es gibt keine Geschichte der Ideen. Ja, es gibt keine Geschichte des Geistes. Wenn die Körper zerfallen, der Geist steht still. Ja, sagen wir so. Also das ist die stehende, die Zeit des Geistes, es gibt die Zeit, aber es ist eine stehende Zeit. Es ist die Zeit tatsächlich der Optionen, ja, wo alle Optionen zu jeder Zeit möglich sind. Es ist meine alte These, dass die zum Teil auch in Karlsruhe, aber zum Beispiel in Köln, in Wien ja, wo ich gelebt habe, das Wetter posthistorisch wird. Weil kalte und warme Tage sind zu jeder Zeit möglich. Ja, es war nicht, früher war es kalte Zeitperiode, also zum Beispiel Winter und dann Übergangs und dann Sommer. Aber es ist, dem ist nicht mehr so. Ja. Sie merken, es gibt so inmitten des Winters immer so sehr, sehr heiße Tage und inmitten des Sommers sehr, sehr kalte Tage. Genauso kalt sind wie im Winter. Ich denke, das Wetter reagiert einfach auf das Ende der Geschichte. Weil es läuft alles gleichzeitig. Und so muss man das verstehen, ja? dass wir bestimmte Zustände, so Geisteszustände haben. Und die Geisteszustände werden aleatorisch hervorgerufen. Und die Abfolge ist keine Erzählung, oder die Abfolge keine Erzählung ist. Wir können sagen, dass wir eine geistig gesehen eine stehende Zeit, kulturell gesehen, und bewegen nur die Körper erzählen die Geschichte. Also das Einzige, was von der Zeit bleibt, ist diese zweite Gesetz der Thermodynamik. Ja? Das ist diese, das haben schon einige, nicht wahr, was der auch gesagt hat, dass nur dieser Zerfall, ja, dieser Zerfall der Ordnung im Chaos, als Zerfall der Körper, ist der einzige.
Also auch keine zyklische Zeit des Entstehens und Vergehens, sondern nur Vergehen sozusagen.
Nur optional.
Nur Verfall.
Ja, auf der körperlichen Ebene. Aber ich denke nicht, dass dieser Verfall auf der körperlichen Ebene übrigens zu einem so etwas wie ein geistiger Verfall führt. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass wir eine geistigen Verfall sind. Weil das wäre schon okay. Ja. Dann könnte man sagen, ich lebe in der Zeit des geistigen Verfalls. Ja, das hat was. So wie in alten Rom. Aber es ist ein Stillstand. Es ist nicht schlecht. Ich meine, alles hat seinen Punkt. Ja. Und auf gutem Niveau, also man kann nicht sagen, dass es ein Verfall ist. Ne? Verfall sehe ich nicht. Ich sehe keine Entwicklung in irgendwelche Richtung überhaupt. Ja, sei es eine Zunahme, sei es Verfall. Und dieser Zustand ist, ist eben von Hegel das Posthistorische charakterisiert. Nein, ich glaube nicht, ja. Eben, es ist völlig aleatorisch. Das heißt, es ist ein Kurzschluss, ja. Es ist ein Zustand, bei dem zwischen letztendlich Gefühl und Gedanke keine Distanz mehr gibt. Ja. So wie, es ist genauso wie, Dostoevsky hat es gut diagnostiziert, ja. Und das war genial parodiert bei in diesem Film, das war letzte Nacht oder letzter Tag von Boris Grushenko. Das ist, dass man sozusagen, dass der ganze Geist das Leben kollabiert und absinkt auf der Ebene des Fühlens. Ja? So, wenn man sagt, heute fühle ich, dass es Gott gibt. Ja? Ja? So wie, ja, so wie Descartes, heute fühle ich, dass wenn ich denke, dann existiere ich. Ja? Aber nach einer halben Stunde fühle ich das nicht mehr. Ich fühle eher, dass die Welt Gott verlassen ist. Na gut, bin ich wieder aufgewacht, fühle ich wieder, dass wenn ich denke. Ja, so geht's weiter. Das heißt, man empfindet so wie man Hunger empfindet und eine gewisse Traurigkeit und so empfindet man verschiedene Geisteszustände, Geisteshaltungen und so weiter. Und zwar, sie sind authentisch, ja. Sind authentisch. Wenn man sagt, sie sind zu authentisch, das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass sie etwas fremd sind. Es ist eine Illusion zu denken, das ist eine postmoderne Masche, ja. Zu denken, es sind so Masken, mit denen man spielen kann und so weiter. Es ist sicherlich nicht der Fall. Man fühlt das, man hat wirklich das Gefühl, es gibt Gott und er beobachtet mich. Ja, so. Man hat dieses Gefühl. Für eine halbe Stunde. Ja? Und hat man dieses Gefühl, ist man gebildet, erinnert man an die ganze Theorie. Ja? Man weiß, wie es ist. Man weiß, was man dazu sagen soll. Man kennt das alles. Ja? Und so geschieht sofort dieser Kurzschluss. Ja? In dem Moment, an dem ich fühle, dass jemand mich aus dem Himmel beobachtet, kann ich das auch gut begründen und entwickeln und die ganze Theorie dazu liefern. Ja, wenn mich jemand fragt. Ja? Und dann fühle ich was. Und wenn man sagt, ja, ich spiele damit, ich spiele nicht damit, ich fühle das wirklich. Ja? Nur eben nicht lange Zeit.
Aber man könnte sich ja auch vorstellen, dass es immer schon so war. Nur, dass früher in besonders langen Zeitraum auf gleiche Art und Weise gefühlt wurde. Zum Beispiel jahrhundertelang fühlte man, dass Gott existiert. Und dann plötzlich nicht.
Ja, aber ich denke, dass man nicht... dass der Punkt ist nicht, dass wir jetzt sowas fühlen, früher das nicht gefühlt haben. Also in diese Richtung zu gehen, wäre so wie Breton zu sagen, dass sozusagen unerzogene russische Seelen uns zeigen, wie die Seele ohne wirkliche Bildung überhaupt zeigt. Also früher so war, oder die Seele so gefasst. Es geht nicht darum, ich denke, dass der Seelenhaushalt war wahrscheinlich immer der gleiche. Oder zumindest haben wir keinen Beweis oder gibt es keine Möglichkeit, eine andere Aussage zu treffen. Was sich geändert hat, sind die narrative Strukturen, also die narrative Apparatur, die uns zur Verfügung steht, um diese Zustände nicht nur den anderen, sondern uns selbst zu erzählen. Und das hat sich tatsächlich geändert. Wir haben nicht mehr das Gefühl, dass diese Zustände als eine solche kontinuierliche, logisch aufgebaute, durch bestimmte Ereignisse verbundene Erzählung ist. Ja? Wir bauen so eine Erzählung nicht. Wir bauen es für uns selbst nicht, wir bauen es für den anderen nicht. Sondern wir erzählen uns selbst und der andere ist auf eine andere Art und Weise. Und Ich denke, dass es wichtig ist, als das, was wir tatsächlich fühlen. Weil im Endeffekt das, was sozusagen, was das Faktum ist, oder was die Zeit ist, der Zeitgeist, oder Kulturzustand, ist technisch determiniert. Doch, letztendlich. Technisch im Sinne der technischen Möglichkeiten, die uns zu einer gewissen Zeit zur Verfügung stehen, und das, was mit uns passiert, uns selbst und der andere zu erzählen. Und wenn wir diese Techniken haben, die, so wie wir bestimmte Techniken, nicht alle Techniken haben, zur Verfügung zu einer bestimmten Zeit, dann sind wir zwar nicht davon determiniert, das nicht, aber wir sind weitgehend von der Möglichkeit doch abhängig. Ja? Wir müssen uns. Wir haben sozusagen kein anderes Sein zu verfügen als dieses. Und das ist schon ein Charakteristikum, nicht nur des Seelenzustandes, was man nicht charakterisieren kann, was zu fließend ist und wahrscheinlich immer gleich, sondern der Artikulierbarkeit dieses Zustandes.
Aber alle Techniken, wie man es anstellt, an Gott zu glauben und oder seine Existenz zu beweisen, zu versuchen, sind ja da, sind ja vorhanden.
Absolut, sind vorhanden. Und wie gesagt, sie sind auch sofort, angewandt. Das Problem ist nur, dass sie immer nur fragmentarisch da sind. Und die sind fragmentarisch da, weil sie diese Dynamik nicht entwickeln, die Verdrängungsdynamik. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwann, ja gut, vergleichen wir Roman Dostojewski mit Roman von Turgenev. Der Unterschied, das sagt, macht auch logisch diesen Vergleich, der Unterschied sind 10 Jahre. So, Turgenev war auch Hegelianer. Und dann der hegelianische Roman Väter und Söhne. Wie ändert er? Also ein Held zum Beispiel ist enttäuscht und dann emigriert aus Russland, geht nach Nizza und lebt doch 20 Jahre lang und erscheint immer in der gleichen Kleidung zum Vater Blokti, ja? Am gleichen Café, um sich und der Welt zu zeigen, dass er enttäuscht ist. Ja, und dass sein Leben ist am Ende. Genauso, wenn ich an Gott glaube, dann gehe ich in ein Kloster, lege meine Kleider ab, verschenke mein Eigentum und lebe 30 Jahre sozusagen in einem Kellerloch oder was auch immer, was man dort tut. Gut. Das heißt, ich habe Techniken zur Verfügung, ja, Techniken zur Verfügung, sozial mir bereitgestellte Techniken, um mein, wie unser Führer gesagt hatte, unumstößliche Entscheidung zu manifestieren. Ja? Jetzt stellen Sie sich vor jemanden heute, mich zum Beispiel, oder noch jemanden, der erfährt eine unglückliche Liebe. Der liebt ja nach Nizza, ja, und lebt dort 20 Jahre, ohne Versicherung, ohne Rente, ohne irgendwelche Einkommen. Da muss er auch bezahlen. Es gibt keine Kloster, es gibt überhaupt nicht. Es gibt überhaupt keine Struktur in unserer Gesellschaft, deren Funktion es wäre, unseren Stimmungen, metaphysischen Stimmungen, Dauerhaftigkeit zu verleihen, sie dauerhaft abzusichern und ermöglichen, diesen Entschluss wirklich unumstößlich zu machen. Nicht das Gleiche. Im nächsten Augenblick muss ich zum Beispiel ein Seminar abhalten. Und zwar unabhängig davon, ob ich mich entschlossen habe, dem Gott zu widmen oder nicht. Und das ist das ja. Da sind wir, Hegel das beschreibt, in ein Netz gefangen. Wir sind exteriorisiert. Wir sind abhängig von den Prozessen auf der Lebensebene. Nicht auf der gedanklichen Ebene, das ist Lebensprozess. auf die Art und Weise, dass wir unsere Lebenspraxis mit unseren gedanklichen Zuständen im Sinne ihrer Stabilisierung nicht mehr fähig sind durchzuführen. Ja, das passiert nicht. Das passiert auf der einen Ebene und Lebensumstände werden von diesen Netzen diktiert. Ja? Es entsteht diese Vertikale nicht, die es früher gab. Das kommt alles davon. Ja, früher gab es sie. Ja. Früher gab es diese Technik.
Ich würde die Frage vielleicht gerne in Bezug auf die Kunst nochmal aufbauen. Wenn du Lukács sagt, dass die ästhetische Theorie in der Form jetzt eben in der Theorie des Romans, die liefert hat, eigentlich nur dazu dient, zu zeigen, dass jeder, der ethisch handeln will, sich blamiert unter den gegenwärtigen Bedingungen. Welche Prämisse ist dann bei Adorno anders, etwa eine Avogadro plädiert oder der für die Gegenwärtigkeit der Kunst plädiert? Also ist es ein rein, ist Adornos Interesse zu zeigen, dass es ethisch, dass das Ethische nicht verschwinden darf, wie bei Lukács, sondern nur als Farce quasi noch existieren kann? Oder hat er ein genuin ästhetisches Interesse Adorno an der Möglichkeit der Kunst? Weil Lukács ist ja quasi ein Beispiel für die Ethik. Und ob das bei
Adorno
hinaus ist.
Nein, Adorno ist rein ethischer Ausgangspunkt. Adorno sagt Folgendes. Adorno sagt, als ich gesagt habe, dass es sozusagen eine Wasserscheide gibt, ja, zwischen der impliziert die Ethik die Forderung ihrer Realisierbarkeit und impliziert sie nicht. Ja, so. Für Adorno ist es eindeutig, sie impliziert es nicht. Ja, er sagt, dass der Beweis, und er ist absolut in diesem Sinne kantianisch, Adorno sagt in unzähligen Stellen, in einer Form oder anderen, immer das Gleiche, dass der Beweis dessen, dass meine ethische Einstellung unmöglich ist zu realisieren, sagt nichts über diese Einstellung selbst. Ja, weil dieser Beweis bezieht sich auf die Faktizität, meine Einstellung ist aber normativ. Ja, und das eine kann dem anderen nicht widersprechen. Von einer Feststellung, dass es so ist, kann man nicht ableiten, dass es so sein soll. Das war auf der einen Seite. Das war auf der anderen Seite, sagt Adorno, aber es ist so. Ja? Das ist eine wichtige Frage. Er geht davon aus, dass die ethischen Forderungen sind unrealisierbar. Das heißt, alle die ethischen Forderungen für die realisierbar halten, hält er für dumm. Ja? Das war seine Ablehnung von Stalinismus, ja, schönes Leben, schönen Lärm, ja. Das war der Grund für seine Ablehnung der Studentenbewegung und so weiter und so fort. Also alle, die glauben, dass die Glückversprechen, also Glückversprechen auf ethischer Basis realisiert werden kann, sind schlicht und einfach dumm und nicht auf der Höhe der Zeit. Die sind nicht realisierbar. Aber gerade weil sie nicht realisierbar sind, muss man an ihnen festhalten. Und dieses Festhalten, weil dieses Festhalten nichts anderes ist, als die Möglichkeit, die Kluft zwischen faktischen und normativen zu thematisieren. Und die Kluft zwischen faktischen und normativen ist für Adorno das Zeichen der Kultur. Deswegen sagt er, dass Kommunismus ist Barbarei, Nationalsozialismus ist Barbarei. Und so weiter und so fort. Was meint hier Barbarei? Barbarei meint es nicht, dass die viele Menschen umgebracht worden sind und so weiter. Ja, das ist kein Kriterium der Barbarei. Für ihn ist es Heidegger barbarisch. Ja. Barbarei ist die Unfähigkeit zwischen Fakt und Norm zu unterscheiden. Ja, das ist barbarisch. Die Barbaren denken, dass so wie es ist, soll auch sein. Ja, das ist eine barbarische Position. Der Mensch der Kultur weiß, dass es eine Kluft gibt und das, was sein soll, ist nicht und das, was ist, ist soll nicht sein. Ja? Und lebt in dieser Differenz, lebt in diesem Bruch. Und das, was in diesem Bruch passiert, ist die Kultur. Ja? Und dann fragt sich Adorno, was passiert in diesem Bruch? und was passiert außerhalb dieses Bruchs. Und dann in diesem Bruch passiert relativ wenig. Das ist der Kafka. Also Kafka gibt seinen normativen Anspruch nie auf, löst auch nie ein. Ja, das ist genau das Richtige. Beckett und. Aber es ist ein kleines Kanon. Links von diesem Kanon sind die Dummköpfe. Ja, die denken, dass sie ihre Forderung realisiert werden können. Ja. Und rechts von diesem Kanon liegen zynische Anpasser. Ja. Die denken, dass so wie es ist, ist schon okay. Also das ist adornitische Weltbild und er hat ziemlich konsequent das durchgezogen. Ja. Lukács aber besteht darauf, dass Realisierbarkeit des ethischen Versprechens ein Bestandteil dieses Versprechens sein soll. Im Grunde ist es die Frage, wie wir alle wissen ja, dass zum ersten Mal diese Frage entsteht, gestellt wird, in der Form, in der sie nach wie vor existiert und in der ich jetzt gerade formuliert habe, bei Thomas von Aquin ja, oder bei Albertus Magnus ja, zunächst einmal Thomas von Aquin in moderner Form formuliert. Das heißt, soll die Perfektion Gottes seine Existenz implizieren oder nicht? Das heißt, wenn etwas perfekt ist, ist die Tatsache, dass dieses Perfekte nicht existiert, ein Mangel an Perfektion oder nicht? An dieser Frage bricht die europäische Kultur und danach, ja, das ist wirklich alle, die je versucht haben, zu diskutieren oder sich zu positionieren entgegen links oder rechts von dieser Frage. Was im Feld dieser Frage? Ist die Existenz ein Mangel der Perfektion oder nicht? Und Thomas sagt ja, wie wir wissen. Thomas sagt ja. Das, was nicht existiert, ist nicht perfekt. Weil die Existenz ist eine Art Perfektion, weil existieren ist besser als nicht existieren. Ja? Und hat mehr Wert als nicht existieren. Und Kant sagt nein, ja. In direkter Reaktion auf Thomas und so weiter. Ja? Aber schon die Engländer kann man finden, schon bei Occam, ja. Praktisch widerlegen. Das heißt, das ist die Frage. Und das ist die Frage, die auch genauso Adorno und Lukács trennt. Ja, ist die ethische Forderung, die um ihre Unrealisierbarkeit weiß, die informiert ist, dass die unrealisierbar ist, eine vollkommene ethische Forderung? Oder sie ist in sich unethisch? Weil etwas zu behaupten, wovon man weiß, dass es unrealisierbar ist, ist nicht perfekt, ist nicht vollkommen. Ja, das wäre Position von Lukács. Eine solche Forderung ist schon keine perfekte. Ja? Und dann steht es sofort auf der Position von Thomas. Das ist wirklich der Beruf, das ist die Glück. Okay, dann sind wir fertig. Bis zum nächsten Mal.